ganz herzlich willkommen, Stefan Angern. Wir machen zusammen, wir sehen den Mafia-Film.
Da musst du noch ein bisschen üben.
Okay,
der Michael Buffo hat da schon noch ein bisschen anders drauf
gehabt. Ja, okay. Ja,
das ich habe wirklich gedacht, dass ich den Michael Buffo bei meiner WM im Ring habe. Der ist ja legendär, ist ja schon ein alter.
Stefan jetzt ist sein Bruder der Bruce Buffo. Er ist ja jetzt eine ganz grosse Star.
Das habe ich nicht mitbekommen. Das weiß ich wirklich nicht.
Schaust du kein UFC?
Nein. Ab wenn es mir gerade über den Weg läuft, aber sonst nicht.
Nein, und das ist auch eine ganz krasse Geschichte. Michael Buffer, das muss man schnell erklären, das ist der grosse Ring-Announcer oder der die grossen Boxkämpfe angesagt hat. Ja, auch noch Tyson, Holyfield und so weiter und so fort. Und ich war auch einer von denen. Der hat einen Bruder, der Bruce Buffer heisst. Die haben aber nichts voneinander gewusst, weil der Vater ist irgendwann mal los. Der Michael ist, glaube ich, der Älter. Und der Bruce ist dann irgendwie 10 Jahre später auf die Welt gekommen. Und die haben sich durch reinen Zufall haben die sich kennengelernt, gemerkt, dass sie den gleichen Nachnamen haben und den gleichen Beruf ausüben.
Das ist eine
Story in
Das ist wirklich eine geile Story.
Es gibt sowieso extrem viele Boxgeschichten oder Geschichten aus dem Kampfsport. Und in dem bist du ja gewesen, der grösste, den wir je gehabt haben in der Schweiz, zu erzählen.
Stimmt nicht. Muss dich gerade unterbrechen.
Ja,
Frank Erne ist 1898
ja,
auf Amerika ausgewandert.
Okay.
Er war 3 Jahre lang Weltmeister gewesen dort.
Und, okay.
Aber sonst alles
gut, okay. Im Kampfsport können wir den Andy Hug noch dazu nehmen, der genau. Im K1 so gross war. Genau. Aber Boxer in der Neuzeit.
Ja. Hey, alles. Ich freue mich ja, dass das so ist, selbstverständlich.
Danke, dass du die Einladung angenommen hast.
Ja, und danke, dass ich eingeladen worden bin.
Ja,
ich habe eigentlich immer noch ein bisschen reingelassen und gedacht, geil, was die machen. Mein Schatz liebt deine Podcasts.
Dein Schatz, jetzt muss ich schnell überlegen, dein Schatz. Also ich, den Ex-Schatz kenne ich sehr gut, Renato.
Ja, wir das sind ja schon seit 2003 getrennt.
Es ist also lustig, wo du gesagt hast, mein Schatz, und ich kann das hindenken.
Ja, wir haben es so gut miteinander. Also ist ja mal mein Schatz gewesen, ja, sonst hätten wir die vier Kinder nicht. Und
dort hast du auch ein paar Schätze drunter, du.
Ja, mega, ja. Die sind alle mega.
Und lustige Geschichte, ich habe Joy immer sehr herzige gefunden. Ist sie auch, oder?
Ja, natürlich.
Tolle, deine Tochter. Und durch den Beruf von deiner Ex-Frau, wo ja so ein bisschen, ich hasse das Wort, aber in der Promi-Welt unterwegs ist, ja. Der Promotion, prominente Menschen einlädt an verschiedenste Events für Kunden und so, habe ich Joy dann ab und zu auch gesehen. Und jetzt lustigerweise habe ich letzte Woche deine Ex-Frau gefragt, Renato, ob sie mir deine Nummer geben würde. Natürlich mit Erlaubnis, damit ich dich einladen kann. Dann hat sie zurückgeschrieben, ist jetzt schon noch lustig. Früher hast du die Nummer von der Joy und jetzt redest du dir von meinem Ex.
Ich weiss das im Fall wirklich, da hat sie mir mal erzählt.
Wirklich?
Aber ich traue mich nicht. Ich sage, okay.
Ja. Nein, und dann habe ich dir geschrieben und ich habe mega Freude gehabt, dass du vor allem als erstes das gesagt hast. Wir zwei sprechen über alles, lieber Jungs. Ich habe keine Geheimnisse und auch nichts aus meinem Leben, was mir unangenehm wäre, denn es ist immer, wie es ist.
Genau.
Und ich mache immer das Beste daraus. Ich finde das ein unglaublich schönes Lebensmotto.
Ja, es ist das Einzige, was dich glücklich macht, mal irgendwann am Lebensende. Ja. Oder? Alles andere drehst du mit der Mitte und es ist immer ein scheiß Gefühl.
Aber viele Leute nehmen sich das vor und sie können es aber überhaupt nicht umsetzen. Hast du das Gefühl, du kannst das?
Ja, natürlich. Ich glaube einfach, das braucht Mut und Mut haben viele Leute nicht. Ich bin mutig. Schau, ich habe vor nichts Angst, weil das ist sinnlos. Ich weiss, dass Angst hemmt und die meisten Leute haben ja schon Angst, zu ehrlich zu sein.
Und du hast recht viel auf die Fresse bekommen. Und das meine ich jetzt nicht nur im Boxen.
Ja, gut. Ich hatte dich gerade zu früh unterbrochen. Ja. Im Boxen sieht es spektakulärer aus, wie das ist. Aber nachher musste ich wirklich viele einstecken, wo die dann schwer schweren dagegen. Gell?
Und wo zum Teil auch weh macht. Oder mehr weh macht, als das, was man schnell im Ring muss. Ja, vielleicht über 2-3 Wochen über sich ergehen lassen mit der Rekonvaleszenz und sich wieder aufpäppeln.
Weh macht in dem Sinn, hat es vor allem meinem Umfeld, oder? Aber geschadet hat es viel.
Mhm.
Ja, klar.
Und auf dich können wir jetzt sprechen, aber wir wollen ja zuerst mal gemütlich da hineinstehen und ich freue mich.
Runde 1, oder?
Runde 1.
Ist eigentlich abtasten.
Das ist das Erste, was mir auffallen ist, wenn ich dich bei der Begrüßung auch gerade dürfen, herzlich umarmen. Du bist nur hure Fetze. Und ich habe schon gewusst, dass als Boxer musst du schon ein bisschen etwas hergeben. Und deine grössten Zeiten, oder jetzt, glaube ich, der grösste Kampf, den du je gewonnen hast, war der gegen den Thorsten May.
Genau.
Ich mich erinnere, als Teenie sogar noch aufgestanden bin, um den zu schauen. Und die Sensation, die du den geschlagen hast, das ist grossartig. Ich habe so eine Freude verspürt. Ich bin auch ein Fan vom Kampfsport und so. Wie du es dort gemacht hast. Aber auch heute noch richtig Zweig und Sport und im Boxkampf oder im Sport, Kampfsport irgendwie schon noch treu geblieben bis heute.
Ja, ich bin dem Sport so weit treu geblieben, dass, wie man das natürlich in der Schweiz kann. Gell? Mhm. Ich kommentiere, wenn es in Bern die schönen Galas haben, zweimal im Jahr, ja. Oder wenn mich sonst mal einen fragt, oder wenn ich in einem eingeladen bin und es passt gut, gehe ich mal schauen. Aber generell ist nicht viel Boxsport in der Schweiz. Gell?
Wir haben lustigerweise mit unserer Firma, wo wir jetzt auch den Podcast produzieren, haben wir so ein Projekt, ich wollte ein Promi-Boxen-Projekt in die Schweiz bringen. Mhm. Wir haben es zur Hälfte finanziert, sind ein paar hunderttausend Franken wirklich parat gelegen. Am Schluss bin ich in mein Burnout reingekommen, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, so ein bisschen durch den Podcast. Das
wegen Burnout. Dem nachher wieder versunken.
Ja, das ist versunken und dann haben sich nachher so viele andere Sachen ergeben und die Projekte, die wir machen, sind so viel grösser geworden und auch der Podcast jetzt nimmt recht viel Zeit, ja, und Anstrengung in Anspruch, dass das nachher leider versunken ist. Aber wir haben einen TV-Deal gehabt.
Okay.
Wir haben eben das Ganze zu einem grossen Teil finanziert gehabt. Wir hätten es wahrscheinlich schon noch irgendwie angebracht. Und dort habe ich als erstes an dich gedacht. Also dort wärst du natürlich als Kommentator gekommen und als Experte.
Ich erinnere mich sogar, dass ich mal irgendwo von jemandem auf so etwas angesprochen worden bin, dass sie da in der Planung.
Ja, das kann sein, dass wir das gesehen sind. Ja, weil das ist über grosse Kanäle ist das geplant worden und so. Aber ich habe dann tatsächlich leider dort meinen Zegel streichen. Aber wer weiß, vielleicht bringen wir das irgendwann einmal. Und dann ist ganz klar, dass der Stefan ungern da mitwirken wird. Hoffentlich.
Jederzeit.
Wo bist du geboren, aufgewachsen? Wie war deine Kindheit gewesen? Hast du Geschwister? Ich weiss gar nichts über dich.
Also ich hatte eigentlich eine wechselhafte Jugend. Ja. Mein Vater war Akkordgipser. Mhm. Ich muss vielleicht noch früher anfangen. Ich bin unehelich geboren. Mhm. Und wäre noch fast ein Verdingkind geworden, in Huttwil, im Kanton Thurgau. Und meine Mutter hat serviert und ich habe dann bei der Großmutter aufgewachsen in diesen 3 Jahren. Also bei der Schwester von der Großmutter, weil die Mutter, einfach, es war alles sehr kompliziert in dieser Zeit. Und hatte halt das Glück gehabt, dass, als ich 3 war, nachher mein Vater meine Mami geheiratet hat und ich bin dann in eine Familie gekommen. Anstatt dass mich irgendwo hätte müssen unterbringen.
Also du bist unehelich geboren.
Ja.
Ist das damals noch was?
Ist grausam gewesen dort.
Wo ist das gewesen?
In Huttwil.
In Huttwil.
In Thurgau. Nähe von Fraufeld.
Und das ist das Gesprächsthema Nummer
1. Ich habe noch Briefe gelesen von dort. Weißt du, bin mal meine ganze Historie anschauen im Stadtarchiv und die Lustmolche in der Freinacht dort und weiß ich was, das ist noch eine Zeit gewesen, wo der Gemeindepräsident noch entschieden hat und dann, was machen wir jetzt mit dem Kind und mit dem Kind, und ich habe wirklich Glück gehabt, dass die Schwester von der Mutter ihrer Mutter in Huttwil gewohnt hat und der Mann war Messmer gewesen, und zu denen habe ich dann dürfen wohnen, um in der Nähe von meiner Mami aufwachsen. Das ist dann immerhin noch gut gegangen.
Und trotzdem hat dein Vater, also dein Vater, der dich gezeugt hat, dann deine Mutter, die dich gezeugt hat?
Nein, mein Vater, der mich gezeugt hat, den habe ich gar nicht kennengelernt.
Den hast du gar nicht kennengelernt?
Nein, den habe ich möglicherweise getroffen vor einem Jahr, aber durch einen Zufall.
Was?
Vielleicht war es auch der Zwillingsbruder, der gestorben ist. Sie wissen es nicht ganz genau.
Was?
Das ist einfach eine schräge Geschichte. Aber auch nicht etwas, wo man gross darüber reden muss. Ich habe meinen eigenen Vater, dem, wo ich aufgewachsen bin.
Wo dann deine Mutter geheiratet hat mit
drin. Ja, das war mir gar nicht das Thema gewesen. Ich wollte auch gar nicht etwas anderes wissen. Hat mich nie interessiert, wirklich.
Aber bist du ein Stadtarchiv trotzdem? Also irgendetwas muss ich ja
kitzeln. Ja, wo meine Mami gestorben ist nachher. Mhm. Habe ich einfach mal wissen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich gewesen da. Weil ich wollte sie nie brüskieren mit diesen Geschichten. Mhm. Und es ist so, hätte es auch können sein lassen. Es ist am Schluss ohne Resultat wirklich rausgekommen.
Und Geschwister, die hast du einfach keine?
Mal, ich habe 2 Schwestern. Wir sind dann auf Schaffhausen gezügelt, weil mein Vater von Schaffhausen kam. Die Mami hat dann in Schaffhausen nachher geschafft. Und ich habe dann 4 Jahre später eine Schwester bekommen, wo man nach 1,5 Jahren gemerkt hat, dass sie behindert ist im Kopf. Und die ist bis heute immer noch, lebt in einem Heim seit 30 Jahren. Mm-hmm. Und dann 2 Jahre später haben sie wirklich den Mut, nochmal ein Kind zu haben. Und das ist dann die andere Schwester, Doris, die ist gesund, der geht es gut.
Und hast du Kontakt mit beiden Schwestern?
Ja, ja.
Gehst du ab und zu ins Heim zu deiner
Schwester? Nein, ins Heim gehe ich nicht, weil ich habe mit meinen Eltern mal ganz furchtbar Streit gehabt. Mm-hmm. Wo sie so etwa 25 herum war. Ich habe noch andere kennt, die das Gleiche hatten wie meine Schwester. Und sie haben, die haben dort jetzt der Reint mit der Motorsäge Holzskulpturen geschnitzt, ja, und so Zeugs. Und ich habe gewusst, die können etwas, oder? Im Heim hat sie auch müssen arbeiten.
Was hat sie für eine Behinderung?
Irgendwo geistig. Sie kann nicht richtig reden, sie angesehen, ob man es nicht geht.
Also ist
sie
eine autistische Störung? Oder?
Nicht. Ich weiß es gar nicht. Okay. Nein, autistisch. Mal, sie ist sie auch ein bisschen. Mhm. Sie hat es auch nicht gern, wenn man sie hebt, logisch.
Aber es sind meistens die Menschen, die ein riesiges Talent haben und sich auf etwas fokussieren und extrem stark sind.
Weißt, in dem, ne? Meine Eltern haben vom ersten Tag an ein schlechtes Gewissen gehabt, und ja, Susi hat immer müssen liegen.
Ja.
Sie ist am Freitagabend von der Schule oder vom Heim heimgekommen. Bis am Sonntagabend hat Susi immer nur dürfen liegen, weil sie so ein Arm ist.
Mhm.
Und ich habe einfach ihnen gesagt, mit liegen, sie könnte etwas machen, sie kann Maschinen schreiben lernen, sie muss ja auch Körbflechten im Heim und Zeug machen, aber einfach nichts. Und dann haben wir irgendwann so Streit gehabt, dass wir anderthalb Jahre lang nicht mehr geredet haben miteinander. Und dann habe ich nachher gesagt, hey, weißt du was, ich mische mich nicht mehr ein.
Mhm.
Solange ihr lebt, nicht. Wenn ihr dann mal nicht mehr lebt, dann bin ich verantwortlich, logisch. Ja. Der Vater lebt immer noch.
Mhm. Und ist er involviert? Also
er ist, wir haben es alle auch immer trotzdem gut gehabt miteinander. Weißt, ich habe einfach gesagt, hey, look, statt dass ich mich ärgere, ihr habt recht, es geht mich gar nicht an, es ist euer Kind.
Aber das heißt, du gehst deine Schwester gar nicht besuchen? Nein. In dem Moment.
Nein, also sie will auch keinen Besuch, sie schickt auch den Vater weg und sie will gar niemanden sehen.
Also man merkt, das ist nicht alles geht mit Friede, Freude, Eierkuchen losgegangen bei dir?
Nein, ich hatte eine schwierige Jugend, weil ich immer haben müssen Kind hüten.
Mhm.
Mich hat das immer angeschissen. Ich bin ein Wilder, wollte machen und dann immer müssen Kind hüten.
Also sind die zwei Halbschwestern?
Ja, wenn überhaupt einmal meine Eltern haben wollen, irgendetwas vom Leben noch ein bisschen haben, dann habe ich natürlich den Kind, den Kind geschaut. Das war auch okay gewesen, aber es ist nicht lässig.
Wie oft ist das denn vorgekommen, dass du...
Ja, sicher jede Woche ein, zwei Mal. Die sind gerade tanzen, die sind in den Ausgang, Mama ist in die Kirche gekommen. Ist ja recht. Ich meine, kannst du ja nicht einsperren wegen dem Ganzen.
Nein, aber du natürlich als Kind, wo Gott sei Bewegungsdrang hat und wild ist und will leben. Und
ich dann bin als nicht Teenie kurz gekommen, weißt, mein Vater hat nicht extrem viel mit uns Sport gemacht und Spiele gemacht. Und ich bin, glaube ich, ein sportliches Allround-Talent dank ihm.
Ja.
Weil er einfach alles gemacht hat. Wir haben wirklich nichts, was es nicht gibt, was ich nicht gemacht habe in meiner Jugend. Ich bin auch dann in allem Möglichen gut gewesen, wirklich.
Wann ist dann der Steftheim gekommen, wo du wirklich das hast können machen oder vielleicht eben du,
meine, auch so ein bisschen? Meine Zeit hat in der Schule schon angefangen.
Ja.
Ich habe sehr viel Glück, dass ich mir in der Schule nicht viel Mühe haben müssen.
Also ich auch in den schulischen, in den akademischen Fächern bist du gut gewesen?
Ich habe nichts müssen mich gross anstrengen. Und der Nachteil ist dann so, ab der 5., 6. Klasse wird es dann wirklich langweilig.
Mhm.
Und da lohnt dann die Leistung ein bisschen an, einfach weil es die Asche ist, um etwas zu machen.
Mhm.
Bin dann hat's KV gemacht nachher in einer Kleiderfirma in Frauenfeld.
Mhm.
Und vor dem letzten Semester haben sie mich rausgehauen, weil ich im 5. Semester irgendwie 120 Entschuldigte und 90 Unentschuldigte oder umgekehrt hatte. Und dann habe ich dann gefunden, was soll ich da reinhocken bei denen?
Wieso hast du 90 unentschuldigt?
Wenn ich noch eine Viertelstunde verstanden habe, was geht, kann ich nicht 3 Stunden dort hocken, bis der letzte Löhli auch noch verstanden hat. Also ich bin einfach da so gewesen, gell? Ich will nicht despektierlich und unfair sein.
Jetzt noch die naheliegende Frage natürlich. Hat sich da ein Frust bei dir aufgestellt und dich zum frühen boxaffinen Mensch gemacht? Bist du ein aggressives Kind gewesen?
Nein, gar nicht. Nein, nie. Ich bin das Leben lang nie aggressiv gewesen. Ich bin eher immer... Ein Liebe gewesen, aber einfach einen Schritt weiter wie die anderen.
Mhm.
Ich bin dann auch durch das, dass sie mich rausgehalten haben. Sie haben ja dann wieder gekommen, ich soll doch jetzt wieder kommen, sei ein Missverständnis. Letztes halbes Jahr brauche ich nicht, ich habe alles, was ich gelernt habe, weiss ich ja, oder? Es gibt ja nur noch Prüfungen im letzten Semester.
Mhm.
Und dann bin ich aber so ein bisschen zu den Rocker, zu den Lederjacken gekommen, oder? Da hat's mal... Wir haben einen eigenen Club, sogar Wildborn hat der geheissen. Wir müssen bei der Hellstar in Zürich fragen wegen dem Patch. Und das ist, die kenne ich alle von daher, heute noch, oder? Der Sigi und der Oli und alle. Ja. Und das ist dann so noch etwa ein Jahr lang lässig gewesen.
Mhm.
Und irgendwann habe ich schon gemerkt, dass dort auch nicht meine Welt ist, wirklich, oder? Weil es einfach in einer gewissen Ecke rein ist. Und dann bin ich aber Präsident gewesen unterdessen, als einziger von denen, der nicht können TÜV fahren oder auch keinen TÜV gehabt hat. Ich bin einfach gefahren mit irgendeinem im TÜV. Und das ist dann nicht gut gekommen. Und dann haben sie mir irgendwo abpasst im, in Islikon, ich glaube sogar im heißen Ofen. Und dann sind fünf Leute aus einem so einem Cherokee ausgestiegen und sind auf mich los und mich wollen verprügeln.
Einfach weil du?
Weil ich ausgestiegen bin aus dieser Gang. Das macht man nicht. Mm. Das macht man nicht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Mm-hmm. Dann habe ich aber meine zwei Kollegen, die bei mir gehockt sind abgehauen, ich nicht. Und dann sind die gekommen und dann ist am Nachbartisch einer aufgestanden. Eigentlich noch, ja, so wie du, etwa von der Größe her. Mm. Ist aufgestanden, hat er gesagt, hey, was machen die da? Hat der Größte umgehauen oder der Zweitgrößte einen Leberhocker gegeben und dann sind die, dann sind die wieder gegangen. Und dann habe ich endlich das gefunden, nachdem ich jahrelang auf der Suche war. Statt nur eine grosse Schnörre haben und gut können reden, etwas können, zu können, wo wirklich etwas würde einem ausmachen. Weißt, nicht mehr nur ich schwätze, sondern ich bin. Mm. Und der hat dann gesagt, hey, du, wenn du willst, kannst du mit mir immer ins Training kommen. Ich bin Schweizer Meister im Leichtgewicht im Boxen. Und,
krass. Also der hat dich eigentlich gerettet in dem Moment, wo die fünf auf dich los sind.
Ja, genau.
Hat Michael, zwei Hörtlinge
runtergehauen. Michael Oswald hat den geheissen vom Boxclub Frauenfeld. Er hat gesagt, du kannst mit mir mitkommen, wenn du willst. Und dann bin ich mit dem ins Training und habe von Woche zu Woche ist mein Selbstwert gewachsen.
Wie alt bist du denn?
17. Mhm. Ja, 17,5 habe ich das erste Mal Boxhandschuhe angehabt. Sport, oder? Mhm. Aber ich habe einfach immer eine grosse Schnorre gehabt und nichts dahinter in meinem ganzen vorherigen Leben. Ich bin im Sport fantastisch gut gewesen, aber einfach, ich wollte...
Aber in der Schule bist du auch gut gewesen.
Ja, ich bin auch gut
gewesen. Aber dann hast du ja viel dahinter gehabt.
Ja, aber es hat mich nicht befriedigt, glaube ich.
Eben, es ist das. Und irgendwo muss ja eine gewisse Aggression geschlummert hat oder Unzufriedenheit. Oder
eine Unzufriedenheit, glaube ich, ja.
Oder das Minderwertigkeitsgefühl, dass du nicht für dich kannst gerade stehen und musst das
doch irgendwie... Nein, das eben auch nicht. Ich habe mich geschämt, dass ich immer das letzte Wort habe, wenn ein Mädchen. Mhm. Statt irgendwie ein Mann können zu sein, wenn man gerne als Junge ein Mann wäre, oder?
Ja.
Vielleicht ist das eine gute Formulierung so.
Ja, das werden heute natürlich auch wieder ganz viele Leute aufschreien und sagen, das sind so alte Stereotypen.
Natürlich, ja, bist ja schon lange her.
Heute müsstest du fast sagen, du bist total neutral dem gegenüber gestanden und es ist einfach so rausgekommen, wie es ist. Aber nein, das sind so Bilder, die früher existiert haben und heute zum Teil
immer noch so existieren. Für mich ist das die Realität gewesen und ich habe gefunden, hey, wow, wenn das wollte ich lernen, das wollte ich können. Dann habe ich nämlich nicht nur da etwas, sondern da auch. Oder?
Und wann ist denn der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, das könnte lange für eine Karriere daraus zu machen?
Eigentlich bin ich auch weiterhin eher ein Ängstlicher gewesen. Ich habe über 2 Jahre lang nur trainiert, bis mich dann mal überschnorrt haben, einen Ernstkampf zu machen als Amateur. Und weil ich natürlich dann schon so lange und so gut war, habe ich von Anfang an immer gewonnen. Mhm. Und das hat dann so wie so ein gutes Gefühl gegeben, oder? Mhm. Jeder angehört, wow, hast du das gesehen? Und der ist gut. Und ja, jeder hätte ja das gern, dass man über ihn sagt, hey, hast du den Jons, geiler Sieg, oder? Der ist gut, der ist ein Lieber, ein Starker, ein Lässiger, kommt in den Medien. Es ist ein gutes Gefühl, in der Zeitung zu kommen, wenn es nur das Regionalblättchen mal ist im Dorf.
Ja, unbestritten.
Ich habe irgendwie vielleicht schon ein Vakuum gefühlt, das kann schon sein.
Jetzt, man hat das Gefühl, so man hat eine gewisse Bestätigung nachher. Ah, oh, über anders.
Ja, klar.
Und findet es noch als genug wichtig, um selber darüber zu schreiben, oder?
Ja, klar. Und weißt du, wenn du dann auf der Straße rumlaufst und die Leute sagen, hast du den gesehen?
Passiert das noch oft, dass du auf der Straße angesprochen wirst?
Ja, ja.
Wenn du in Zürich unterwegs bist?
Ja, klar.
So Leute in meinem Alter, oder? Die sagen, ich bin damals aufgestanden, im 97 ist es, glaube ich, im Dezember.
Ja, oder Leute, wenn es einmal vorbei sind, die meisten.
Ja.
Wenn du hinter mir herlaufst, ja, ist es eigentlich spannender.
Ja, und so, gell?
Genau. Ja, jetzt sind Champion der Champions ist wieder mehr geworden, auch bei den Jungen. Ja. Aber du hast recht, natürlich schon lange her, gell? Mhm. Wenn du über 35 bist, vielleicht weißt du das noch. Ja, ja.
Was mich ein bisschen immer nervt, und ich bin grosser UFC- oder MMA-Fan, vor allem während der Pandemie bin ich da reingerutscht und einfach, ich sehe auch die Kunst, die wirklich, das heisst ja Martial Arts, oder Mixed Martial Arts. Es ist eine Kunst. Der Boxsport ist eine Kunst. Es ist nicht einfach, sich gegenseitig auf die Tötze zu geben, sondern es ist wirklich eine unglaubliche Taktik, ein unglaublicher Mut, den es dahinter auch braucht. Und sie gehen sogar beim MMA noch einen Schritt weiter und sagen, wenn dort die Tür zugemacht wird, hinter dem Oktagon und die zwei Kämpfer, so wie früher der große Amphitheater, ja, die zwei
früher sind schon Motodore, einer von beiden tot gewesen und damals hören sie einfach nach vorher auf.
Richtig, weil der Schiedsrichter natürlich sagt,
ja, klar.
Aber sie sagen, das ist ein War, also sie reden ja von Krieg und sagen, es geht um Leben und Tod. Ja. Und das ist beim Boxen auch so. Wenn dich ein Schlag ja falsch verwischt, ja, ja, du kannst gelähmt sein. Du kannst ich meine, das kommt ja mit so einer Wucht, gerade in deiner Gewichtsklasse, wo du gekämpft hast.
Ja, da hast du recht. 250 bis 350 Kilo, wenn die voll einen würde treffen. Oder? Aber das passiert over natürlich eigentlich nie.
Ja.
Das ist ja genau, das ist ja genau Kunst, eben nicht
ja
so
drauf. Ja, das stimmt. Aber die Kämpfer, die meisten reden immer von Krieg. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil das Wort Krieg und Menschen, die wirklich im Krieg ja sind, das kannst du mit dem eigentlich nicht verdienen. Und die verdienen auch fucking Millionenbeträge ja mit dem, was sie machen. Zum Showtime, Teil,
die was oben die machen, gell?
Aber jetzt, das für dich, wenn du dich zurückerinnerst, gerade vielleicht an den Mai-Kampf im 97.
Ja.
Was geht es um einen Boxer, der weiss, ich gehe jetzt in einen Ring rein, da johlen 20'000 Leute in einer Halle, du bist auf dem Weg, deine Musik läuft im Hintergrund, du gehst in den Boxring rein und du weißt, hey, es könnte sein, dass ich in einer halben Stunde mit so einem blauen, roten, grünen Kopf in der Dose laufe. Vielleicht müssen sie mich auf dem Schrogen tragen. Was gehen einem da für Gedanken durch den Kopf in dem Moment?
Also bei mir war es so, dass sich das gewandelt hat zwischen Rokicani und Thorsten May. Ich habe wirklich beim ersten Rokicani-Kampf, bei der ersten Weltmeisterschaft im 96 in Hannover, bin ich in dieser Garderobe gehackt und dachte, wie blöd bist du eigentlich wirklich? Wie dumm kann man sein, da zu hocken heute und nachher müssen jetzt da raus und dem stärksten Mann von der ganzen Welt, oder? In meinem Sport, in meiner Gewichtsklasse zu erlauben, dass er da 12 Runden lang auf den Ring gibt und dich K.O. schlagen will, oder? Also das ist eigentlich schon noch ein Gedanke, den du eigentlich nicht solltest haben vor einem so einem Fight. Und ich hatte den wirklich gehabt. Denkt, ich am liebsten würde ich abhauen hinten raus. Mhm. Aber das ist so eine Entwicklung, weil sobald du im Ring bist, ist das auf der Stelle vergessen. Und beim zweiten Kampf in Zürich ist es dann schon besser gegangen, weil es noch Zürich war, im Hallenstadion im 97. Ja, ja. Dann hast du noch ein bisschen ein anderes Ding, aber es war mir immer noch so irgendwie unwohl gewesen. Aber ich wusste, ich will das machen. Und beim Thorsten May, dort wollte ich eigentlich wirklich gar nicht, weil der einfach so gross, so stark, so erfolgreich, der ist ja eigentlich unschlagbar. Der May hat Schülermeister mit 7, ich glaube, das erste Mal, und dann Weltmeister, Olympia.
Das hat es auch geheißen vor dem Kampf. Du sagst lebensmüde und völlig blöd und der kann schon nur verlieren, oder?
Und ich habe dann mir überlegt, wenn du gegen den Schachcomputer musst Schach spielen, der könnte irgendwo eine Achillesferse haben. Und ich habe mir den einzigen Kampf angeschaut, den er dort wirklich verloren hat, in der Arena in Mallorca, wo er wirklich fürchterlich auf den Grind bekommen hat. Er denkt, ich muss eigentlich anbringen, dass ihm das wieder in den Sinn kommt. Und ich habe wirklich einen Masterplan gemacht für mich. Ich habe 3 Monate lang fehlerfrei trainiert, ohne mich selber einmal zu beschissen. Ein bisschen weniger, ein bisschen langsamer, einmal auslassen. Oder irgendwo, ich bin das einzige Mal in meinen ganzen 3 Jahren bei Universum Box Promotion der schnellste Läufer gewesen, mit allen Klitschko und allen denen. Ich bin als Erster ins Ziel gekommen, weil ich einfach der schnellste war. Ich war so topfit gewesen. Ich bin ganz allein an der Pressekonferenz, wo die anderen das 20. sind, eine grosse Schnörre dort. Und haben ihn einfach Stück für Stück verunsichert. So puzzleteilweise. Weißt du, der immer mit reingelaufen ist, der grosse Blonde, der Security, habe ich gesagt zu einem, du bist mein Freund oder dem Sinn? Nein, Stefan, natürlich, deiner. Ich sage, gut, du laufst mit mir rein. Einfach so lauter so Sachen, die der andere unterbewusst gemerkt hat, wie der Film Fokus. Hast du Fokus mal gesehen? 55, ja.
Und das, was man auch sagt, was 50% ausmacht von so einem Boxkampf, ja, Mental Warfare.
Ja, und ich bin mir so sicher gewesen, wenn du, ich habe Nights in White Satin als Einlaufmusik einfach lauter Zeug, wo völlig schräg ist. Und du siehst es, wenn du vor dem Kampf schaust, wie ich sicher in den Ring hineinkomme und wie unsicher der andere ist. Oder? Als Superstar, der hat einfach gewusst, es stimmt so vieles nicht. Und dann habe ich Plan A, B, C gehabt. Runde 1, Plan A, keine Chance. Runde 2, Plan B, keine Chance. Schon so ein Auge. Runde 3, Plan C, keine Chance. Dann hat der Trainer zu mir gesagt, du, was machen wir jetzt? Er hat gesagt, du, keine Ahnung, jetzt lass mich einfach mal Runde 4 probieren. Nach 2 Minuten 30 ungefähr sind wir im Clinch gewesen. Dann kommt der Ringrichter und trennt uns und sagt, step back, oder? und sagt zum Thorsten May, hau ihm aufs Auge und drüllt so seine Faust, damit das aufplatzen soll. Da bin ich so verrückt. Hat er gesagt, du blöds Huren Arschloch. Das hört man auch, glaube ich, sogar. Ich hatte das Mikrofon oben am Ring. Ich bin so verrückt worden, bin einen Schritt zurück und habe boom, Vater gerade und habe ihn voll getroffen. Ich denke, okay, nochmal probieren. Die Runde ist dann fertig. Mhm. Aber das erste, was ich gemacht habe, nach 20 Sekunden, einen Schritt zurück. Boom, und er hat auf der, eigentlich ist das, was du immer machst, mhm. oder? Und die rechte Gerade ist eigentlich der gefährliche Schlag. Mhm. Man hätte den Kopf nicht können auf die Seite bewegen. Mhm. Ich habe ihn jedes Mal voll getroffen. Und pro Runde 3, 4, 5 Mal. Und man hat jetzt gesehen, wenn er jetzt hat er dann auf einmal angefangen zu studieren. Mhm. So ab der 5., 6. Runde ist ja der Kommentator ganz komisch geworden. Es ist ein gutes Hörspiel, wenn du die ganzen 12 Runden schaust. Und dann 7., 8., 9. ist immer schlechter geworden. Und die 9. haben ihn zweimal nacheinander so fest getroffen, dann hat er aufgegeben. Ja. Das ist einfach wirklich eine reine, voll konzentrierte psychische Sicherheit. Ich bin mir so sicher, ist meine Chance heute.
Magst du erinnern, wo dann dein Ohr mit Luft gehoben worden ist vom Ringrichter? Du, Stefan Ungern, Sieger, Weltmeister.
Michael Buffer. Ich bin schon selber aufgekumpelt. Ja, weißt du, es war ja eine WM-Ausscheidung von der IBF. Es hat einfach den falsch gewonnen. Die WM hat es nachher nicht gegeben. Oder? Das ist so.
In einem mega korrumpierten Sport.
Ja, das ist halt so. Ich habe das Plakat ja schon gesehen für den Kampf vom Mai gegen den Mayfield, mal bevor mein Kampf war. Die haben das schon geplant.
Ja, klar. Das ist wie wenn sie in der Champions League schon T-Shirts drucken, Finale,
obwohl es auch natürlich. Und anyway, es ist okay, wie es ist. Ich kann dort
aber ist niemand verdient. Zu dir gekommen und hat gesagt, du darfst den Kampf nicht gewinnen?
Nein. Das wir wären mal gleich gewesen, wenn einer gekommen wäre. Also.
Was heisst gut verdient? Was hast du bekommen für diese?
700'000. Ja, das ist dort mal sehr viel
gewesen. Viel Geld gewesen. Das wäre heute über 1 Million. Und,
Nein, es ist alles okay. Weißt, heute kannst du es eh nicht vergleichen. Heute wirst du 10 Millionen bekommen, wenn du das Gleiche machst. Weil die Saudis alles finanzieren. Dann spielt Geld keine Rolle. Aber es ist okay. Es ist auch lässig gewesen. Es ist eh alles gut. Weißt?
Ja, ich alles gut ist nicht immer noch. Alles. Aber,
ich traue nichts von dem noch. Das ist alles okay.
Was tust du dann ja noch? Oder was beschäftigt dich in deinem Leben vielleicht?
Nichts.
Bist einfach in deiner Mitte
happy? Du hättest die eine oder andere Sache, wenn du es vorher gewusst hättest, vielleicht anders entschieden. Mhm. Aber ich habe sicher einen Fehler gemacht bei meinem letzten Kampf, wo ich selber aufgehört habe Boxen. Das war am 31. März 2000. Gewesen. Ich habe dort 1,5 Jahre nicht mehr Boxen gehabt, weil ich immer verletzt war. Und dann habe ich von A bis Z ist alles schief gelaufen. Mhm. Sie haben mir gesagt, von Sat 1, du musst einen von diesen 3 Gegnern nehmen. Sonst findet der Kampf nicht statt. Der eine war krank, der andere verletzt. Und der dritte hat gesagt, ich komme, aber nur, wenn es keinen Doping-Test gibt. Er hat mir gesagt, du musst kommen, ich hau dich um. Oder? Und dann habe ich wirklich Runde 1, 2, 3, 4, der hat keine Chance gehabt. In der 5. Runde ist schon nur noch davor gesäckelt, in der 6. auch. In der 7. ist er langsam ein bisschen besser geworden. Ich merkte, jetzt fängt das an, oder? Und in der 10. Runde es ist nur über 10 Runden gegangen, habe ich so irgendwo noch einen Schlag verwischt und gedacht, weißt du, muss ich das eigentlich noch weitermachen? Mich schießt das ja eigentlich schon lange an.
Weil das hast du im Kampf selber
gemacht. Ja, es gibt wieder keine Gage. Das habe ich vorher schon gewusst, oder? Sie haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber ich habe nicht dürfen mitreden, weil sie gesagt haben, du bist schon in dieser Situation, wo du bist, weil du immer selber Schießentscheidungen getroffen hast. Mhm. Und am Schluss habe ich den Kampf aufgehört, etwa eine halbe Minute vor Schluss, in Führung liegend. Ich hätte also gewonnen, sowieso. Ich kann einfach nicht mehr wählen. Und mir hat niemand gesagt, dass der Vertrag für den Rückkampf mit dem Mai unterschriftsparat eigentlich würde da liegen, wenn ich jetzt die Runde da fertig gemacht hätte. Die haben ja gemerkt, dass mir langsam anfängt anschiessen, 8., 9., 10. Runde. Ja. Das ist dann das, wo ich jetzt würde sagen, eine von diesen 2 Sachen, die ich nachtrauche. Fehlentscheidung, oder? Aber Fehlentscheidung ist Kommunikation, weil es mir niemand gesagt hat. Sonst hätte ich sicher nicht aufgehört.
Ja, aber auch die 30 Sekunden noch schnell fertig.
Ja, logisch, hätte ich das aber gemacht.
Aber da hat es vielleicht einen Schalter in dir rumgelegt. Ja. Du hast einfach gesagt, dass du
schliessest mit dem. Ich hatte schon lange keine Lust mehr. Mich hat es genervt, wieder anfangen mit Schulden. Nein, ich komme rauf. Und das zweite Fehlentscheidung ist 1900. 1988, als ich an der Olympiade als erster Schweizer seit langer Zeit wieder mal. Und dann war vorher im 87 die Europameisterschaft in Turin. Da habe ich dort gegen Sven Otke im Viertelfinale verloren. Ganz knapp, wirklich 10 Sekunden Verschluss habe ich eine getroffen. Nicht einmal viel, aber die brechen gerade ab. Die haben ja eh wollen, dass der Otke gewinnt. Und dann ist mein Trainer hat sich so schlecht benado. Der ist sonst immer vorne angestanden. Wegen mir ist das so gut. Da bin ich so verrückt. Ich habe gesagt, weißt du was, der geht aufboxen. Wenn ich nicht gehe, gehst du auch nicht in der Olympia. Man denkt, ich gehe dann nächstes Mal.
Und bist du beim Trainer geblieben trotzdem? Oder hast du nach Hause gespielt?
Nein, aber einfach jung und dumm. Weißt? Das, sind so, das sind zwei Sachen, wo ich heute kann schon mit einem Lächeln auf den Stock sehen. Ja. Aber wer wärst du dabei gewesen in Seoul, Whitney Houston gesungen und
Seoul, genau,
Carl Lewis und alle die, Florence Griffith, da wäre eigentlich schon ein Erlebnis im Leben gewesen, das ich wirklich vermisse. Ich kann es nicht ändern, darum bin ich selber gewesen, da die Entscheidung habe ich gefällt.
Wann hast du Renato kennengelernt?
Im 87, im September.
Also gerade voll in dieser Time Boxing, High Time drin, was losgegangen ist für dich.
Wo ich eigentlich aufgehört habe boxen. Ja. Nein, da habe ich aufgehört boxen, kurz für einen Moment. Da habe ich wirklich als Rausschmeisser geschafft noch in einer Bar und mein bester Freund ist da Wing Chun. Er hatte so eine Wing Chun-Schule und ist mit der Renata in die Schule. Er hat gesagt, er ging seinen ehemaligen Schulschatz besuchen, ich will mitkommen.
Ja.
Ja, und dann ist das noch recht schnell gegangen.
Wirklich? Okay.
Liebe auf den ersten Blick, so dort mal.
Ja.
Ja, ist ja gut. Das war eine schöne Frau und spannend, oder?
Immer noch eine schöne Frau.
Immer noch eine schöne Frau, ja, natürlich.
Ich glaube, einen guten Kontakt miteinander.
Ja.
Haben vier Kinder miteinander.
Also zwischen ihnen nach der Scheidung ist mal so ein bisschen.
Ja, gut.
Aber sonst, das ist glaube ich, normal.
Wie schnell
ist
es gegangen?
Heute haben wir es sehr, sehr gut.
Wie schnell ist es gegangen, bis du dann so dich von sie hingefletzt hast, auf einem Knie und gesagt hast, Renato, wollen wir Familie zusammen gründen?
Nein, das ist eigentlich gar nicht, das bin ich gar nicht so gewesen. Das ist gewesen. Wir haben im September 87 haben wir uns kennengelernt und im August 88 haben wir geheiratet. Aber ich glaube nicht mehr, wir waren in der Haifischbar und irgendwie haben die irgendwie von heiraten geschwätzt. Ich war schon ein bisschen voll und habe gesagt, was schwätzen dir denn immer? Würdest du mich heiraten? Also, eigentlich habe ich das als Frage gestellt, nicht als Antrag.
In der Haifischbar?
Ja.
In Zürich?
Ja, klar.
Also das ist ein Viertelschuppen?
Ja, natürlich. Sie hat ja eben Viertelschuppen geschafft in Bohnen oben.
Stimmt. Und sie hat das Redlips, glaube ich, auch gemacht.
Ja, sie ist Geschäftsführerin von vielen Soläden. Sie ist brillant in dem. Das ist ihr Ding, oder? Und sie hat einfach das Händchen für Umgang mit Leuten.
Mit Menschen, ja.
Mit Gästen und mit Mädchen, oder? Jetzt ist super im Griff gegangen. Ja, und dann ist so.
Dann
ist sie die ganze Nacht wach geblieben und hat nachher gemeint, ob ich jetzt das ernst gemeint habe mit dem Heirat. haben sie alle schon angelötet, haben sie alle schon gewusst und denkt, ja gut, wieso auch nicht? Ja. Ist ja.
Also hast du wegen ihr relativ oft in der Haifisch
Nein, in der Haifischbar bin ich nicht viel gewesen. Ich habe in Paris geschafft, als DJ und als Beleuchter und dann als Kellner und als Rausschmeisser. Mir hat das gefallen, da war eine gute Zeit.
Magst du dich an die Hochzeit erinnern?
Ja, klar, natürlich. Alles, es ist alles gut in meinem Leben. Ich hatte ein mega geiles Leben gehabt. So immer noch.
Und dann Papi werden?
Ja, das haben wir wollen. Das war wirklich geplant gewesen. Sie hat ja den Patrick schon gehabt, der ist ja schon 7 oder 8 gewesen, fast da. Ja. Und Kim haben wir dann wirklich wählen und dann hat das so angefangen. Ja. Kim, meld schon.
So der Moment vom Bobby werden, hat das bei dir irgendetwas geändert? Auch was der Boxsport, der ja doch ein krasser Sport ist, auch für die Kinder. Wenn die sehen müssen, was der Vater da muss, muss
sich ergehen lassen. Das hat mich nie interessiert.
Nicht?
Ich habe hier kurzfristig mal noch natürlich angefangen zu arbeiten, richtig wieder mal. Ich war dann mal wieder mal angestellt gewesen. Vorher habe ich viel bei meinem Vater noch auf dem Bau gearbeitet. Er hat mich gut bezahlt, er konnte freien, wenn ich will. Ich bin immer Gipser gewesen. Und habe dann die Versicherungsschule gemacht bei den Basler und bin ein bisschen als Broker unterwegs gewesen, um ein bisschen mehr Family Time und vielleicht etwas aufbauen. Aber ich habe dann wirklich gedacht, wenn ich jetzt das nicht probiere mit dieser richtigen Karriere, dann sind ihr eines Tages schuld. Und Renata hat das gut gemacht. Sie hat gesagt, du hast recht, oder? Du musst das probieren. Ja, dann habe ich wirklich gesagt, ich setze jetzt alles auf eine Karte und habe nie mehr geschafft, sind da nur noch nebenbei zwischendurch, aber nie mehr angestellt.
Bist du ein aktiver Vater? Es ist ja immer schwierig, nehme ich an, für ein Mensch, der seinen lieblichen Vater eigentlich nicht in seinem Leben gehabt hat, der davon gelaufen ist oder man nicht genau weiss und hat keinen Kontakt will haben mit einem, dass man das wie überträgt auf seine eigenen Kinder? Oder?
Ich habe das auch nie, weißt du, das hat es für mich gar nicht gegeben. Meine Mami hat mir das irgendwann einmal gesagt mit 14 und ich gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht.
Was hat sie dir gesagt?
Dass der Papi nicht mein Papi sei.
Das interessiert mich
auch heute noch nicht. Mhm. Ich kann einfach die andere Sache mal schnell abklären, wenn ich es schon auf dem Tisch habe. Aber das hätte man können sparen. Das ist nicht wichtig gewesen, wirklich.
Also was hast du wollen abklären?
Eben, wer der richtige Vater könnte sein. Das ist ganz nett, aber ich hatte ein Schläglich vor 2 Jahren und weiss auch das und selbst nicht mehr. Und es hat eine lässige Familie, lässige Kinder. Und es war auch lässig, aber nichts, was etwas bringt 60 Jahre später. Also.
Ja, aber manchmal wird man doch... Irgendwo durchgepackt sein, vielleicht gerade wenn man älter wird, mal zu wissen, woher ich komme, was das bedeutet. Nein,
eigentlich nicht. Wenn du eine glückliche Familiengeschichte hast, im Grossen Ganzen, dann interessiert dich das nicht.
Du weißt,
ich bin auch nie auf der Suche gewesen.
Ja, aber viele Menschen gehen auf die Suche.
Ich habe nicht Verständnis für das, das muss jeder selber wissen. Mhm. Aber bei mir ist das nicht der Fall gewesen. Und ich habe mit den Kindern innige Liebe immer gehabt. Ich bin auch, weißt du, dass ich so einen Sport gemacht habe, habe ich extrem viel Zeit zuhause verbringen. Ich habe mit meinen Kindern viel Zeit verbracht, was andere Väter nie. Keine Chance, wenn du musst arbeiten, am Morgen und zu Abend wieder heimkommst.
Cool. Und jetzt mehrfacher Grossvater bist du auch schon?
7 Enkel.
Wahnsinn, 7?
7 Enkel, ja.
Crazy.
Ja, und vielleicht gibt es von der Bettina her auch noch mal 2, 3, wer weiß. Ja, ich bin jetzt 61, also das ist schon noch. Ich glaube, ich bin schon noch jung geblieben für einen Grossvater.
Wieso hat denn das mit der Renato nicht geklappt? Das war so eine schöne Love-Story.
Wir haben schon kurz vor der Hochzeit überlegt, ob wir sie wieder absagen sollen.
Tatsächlich?
Ja, wir sind ganz verschieden. Aha. Renata ist eigentlich ein Energiebündel und sie wäre ein guter Mann, sie würde jeden Pfust in die Schnorre haben. Ja, wirklich. Sie ist. Und dann wir haben dauernd Streit gehabt. Und ich bin eher total im Friedliebenden. Ja. Ich hasse Streit, oder? Mhm. Und irgendwann hat es dann einfach mal gelangt. Nach den Jahren haben wir irgendwie gefunden, weißt du was, es macht keinen Spass. So. Mhm. Das ist auch alles gut. Er hat dann gesagt, ja, dann ist es halt so.
Dann sind wir so ein mit Rücksicht auf die Kids auseinander.
Wir haben uns 2003 getrennt. Mhm. Am 15. Hochzeitstag. Mhm. An dem Datum sind wir eingeladen zum Essen und gesagt, entweder so oder anders. Mhm. Dann haben wir gefunden, wir probieren es mal noch mal 2 Wochen, aber das ist dann nicht gegangen. Und nachher war es gut. Dann. Mhm. Und da war es für mich gut, gewesen, weil sie hat etwas geschafft, also sie hat Network Marketing gemacht und ist dann viel weg gewesen. Und ich bin eigentlich mehr oder weniger mit dem Kind die nächsten 2 Jahre allein gewesen. Sie ist zwischendurch mal heimgekommen, hat ihr Leben genossen und für mich war das fantastisch. Und dann hat sie dann aber irgendwann gefunden, jetzt habe ich viel verpasst, jetzt komme ich ganz wieder heim. Dann habe ich gesagt, das ist für mich dann wieder weniger fantastisch gewesen nachher. Mm-hmm. Oder? Und dann haben wir dann miteinander geredet und dann gesagt, gut, jetzt kann ich mich verlieben. Und die Kinder haben dann gelacht und gesagt, ich wollte ja sowieso niemand. Und dann, das ist aber eine Energie, die du aussendest. Gell? Es ist 2 Monate gegangen, bis ich Bettina getroffen
habe. Krass.
Ja, das bestimmst ja du selber.
Jein. Also Bettina muss ja auch noch entscheiden, dass sie mit dir zusammen sein will, dass sie dich auch toll findet.
Ja, ich glaube, ja klar. Aber wenn du das schon aussendest, dann merkt ja vielleicht jemand, der auch nicht ganz glücklich ist, dass das könnte ja noch irgendwie...
Dann ist Bettina auch immer noch unglücklicher.
Sie hat das nicht so gewusst, so offensichtlich, aber unterbewusst natürlich schon.
Wie hast du denn sie kennengelernt?
Bei einem Referat, das ich selber gegeben habe. Ich habe ja dann im 2005 mit Network Marketing angefangen, mit Naturprodukten und habe überall Vorträge gegeben. Unter anderem in Banana City, in Winterthur, jeden Mittwoch. Und dann ist sie dort irgendwann mal zulassen.
Network Marketing muss ich ein bisschen erklären, das klingt immer so ein bisschen nach Schneeballsystem für mich.
Ja, das ist eigentlich einfach ein Vertriebssystem, wo du Leute ausbildest, und dafür auch ihnen nachher Prozent hast an ihrem Umsatz. Und die bilden wieder Leute aus und wieder Leute aus. Das ist eine Industrie, die 200 Milliarden Umsatz macht. Also ist nicht irgendwie, wir haben einfach immer das Gefühl, bei uns musst du immer hören, so wie Herbalife. Dabei ist Herbalife gar keine schlechte Firma, aber die haben einfach irgendwo in den 80er Jahren mal irgendwie sektenähnliche Gerüchte in den Zeitungen gehabt. Und darum ist das so ein bisschen verrufen. Aber an und für sich ist nicht so Network Marketing schleust, was einer machen will, wenn er 500 Stutz mehr verdient jeden Monat, weil er noch irgendetwas empfiehlt, du empfiehlst ja sowieso Dauernzug und kommst einfach nicht über dafür.
Ja, aber eben, es landet dann schnell ein bisschen in diesen dubiosen Händen und Network Marketing kann dann eben das Schneeballsystem mit sich bringen.
Ja klar, aber ich habe natürlich mir auch ich habe mir etwa 3 Jahre Zeit gelassen, welche Firma das es soll sein. Und bis ich dann eine gefunden habe, bei der arbeite ich heute noch. Also das ist wirklich 20 Jahre jetzt.
Aber es hat dann tatsächlich auch Geschichten gegeben in der Zeitung und es sind dann eben die Schattenseiten.
Immer nur Scheissdreck, oder?
Viel
das ist nicht einmal irgendetwas. Das sind einfach Medien. Medien brauchen Schlagzeilen. Und wenn du eine kannst machen, dann machst du sie, ist doch gut.
Gibt es eine, wo du heute noch drauf zuschaust und richtig hässig drauf bist?
Oh, mehrere, die mich viel, viel Geld gekostet haben.
Wieso Geld kostet?
Ja, weil ich habe nur schon zum Beispiel den VIP-Service angesprochen mit der Renata, oder? Das haben wir ja am Anfang miteinander gemacht und das ist ein super gutes System. Anstatt dass du für Miss Schweiz dort mal 8'000 hast müssen zahlen, haben wir einfach gesagt, gib mir 1'000 Stutz, wir schreiben 100 Leute an, wo du sagst, welche 100, machen ein paar Vorschläge und die kommen, kommen gratis. Und da hast du, wenn du Glück gehabt hast, ist Miss Schweiz kann Kart fahren oder kann shooten oder kann irgendeine Eröffnung, weil ohne Geld, einfach so. Damals haben sie das noch dürfen. Und dann hat es dann irgendwann, ist irgendein Blick gestanden, der Boris Becker, sei in meiner Kartei und ich kenne den gar nicht. Und weil irgendeiner in einem Sekretariat beim Bäcker angerufen hat und dort haben sie gesagt, wir kennen keine Angehörigen und Sauerei und was weiß ich was. Die haben nicht den Boris gefragt, ob er mich kennt. Aber das langt natürlich dann schon wieder für einmal etwas auszulösen.
Aber eigentlich hat es geschummelt. Du hast den Boris Bäcker gekannt.
Ja, logisch,
und du hättest mich anrufen können und der wäre vielleicht sogar an den Event gekommen.
Selbstverständlich.
Aber
der wäre nicht an so einem Event gekommen, logisch nicht.
Vielleicht nicht, aber du hast ihn gekannt und du hast in deiner Kartei gesehen.
Ich habe niemanden in meiner Kartei gehabt, den ich nicht kenne.
Wieso hast du nicht einfach können das Gegenbeispiel
geben? Weil es ja schon in den Zeitungen gestanden ist. Da fragen sie dich vorher nicht.
Gut, aber das ist ganz ja dann noch Verleumdung. Dann kannst du ja auch klagen.
Ich
so Geschichten von Verpfändungen und Haus nicht mehr können.
Gut, eben hat immer gestimmt.
Was ist denn dort passiert? Ich denke, die 700'000.
Mit denen 700'000 haben wir schlecht gehaushalten. Wir haben auf der Stelle etwa 680'000, glaube ich, an Schulden gezahlt, damit wir keine Schulden mehr haben. Und haben noch irgendwie 20'000-30'000 noch gehabt und mehr nicht mehr. Heute, mit einer guten Beratung, hättest du eigentlich einen Teil zahlt, einen Teil in Raten tun und den Rest dazu, um irgendetwas aufbauen zu halten.
Wie hast du dich denn so hoch verschuldet, 700'000 Stutz?
Über die Jahre. No risk, no fun. Die Weltmeisterschaft zum Beispiel im Hallenstadion hat der Rocky Gianni 1,37 Millionen bekommen. Und mir hat der Veranstalter gesagt, 500'000 okay für dich. Und ich gesagt, ja klar, noch nie 500'000 bekommen. Dann hat er gesagt, Handschlag? Dann habe ich gesagt, ja, Handschlag, kannst du mir wenigstens irgendwie 200'000 oder... Es gibt keinen Vertrag, Handschlag oder findet nicht statt. Am Schluss habe ich 85'000 bekommen.
Aber klar gewesen.
Kosten hat man natürlich viel mehr gehabt, gleich am Schluss, oder? Aber einfach lauter solche Sachen.
Aber da sind keine Veranstalter hinten dran gewesen, die diesen Event gedreht haben und du bist einfach in Offenbach als Künstler oder als Sportler auftreten?
Zum Teil schon, zum Teil habe ich
es selber gemacht. Wo hast du Geld einflüssen lassen oder dort in Schüsse, damit der Event stattfindet?
Bei dem Event jetzt nicht. Dort habe ich einfach nicht bekommen, was ich hätte bekommen. Okay. Aber zum Beispiel, ich hätte nie eine Weltmeisterschaft bekommen mit dem Rocky Gianni. Ich war Nummer 12 von der Weltrangliste gewesen. Als 12. Da hast du das Recht, den Weltmeister herauszufordern. Dann habe ich denen angerufen und gesagt, ich würde gerne gegen den Rocky Gianni boxen. Haben sie gesagt, was, Schweizer? Never ever, oder? Und dann habe ich 24 Stunden lang überlegt, am nächsten Tag wieder angerufen und gesagt, ich würde gerne gegen den Rocky Gianni boxen, sie müssen mir nichts zahlen für das. Kannst du sagen, bist du dumm? Auf der anderen Seite habe ich innerhalb von einer Woche einen unterschriebenen Vertrag gehabt, dass das stattfindet. Ich musste dann einfach mich selber darum kümmern, wie finanziere ich mein Training? Gott sei Dank hat der Mondo Kuchi noch 30'000 Wie-Erfahrung gehabt. einfach eine andere Zeit. Ja. Oder? Ich habe immer einen Weg gesucht, um Sachen zu realisieren. Ob es gescheit oder dumm ist im Nachhinein, es hat nicht stattgefunden sonst. Nichts vor allem hat stattgefunden.
Also bereust du es in dem Sinne auch nicht?
Nein, ich bereue gar nicht. Ich habe vielleicht einmal wirklich Pech gehabt, durch einen Denkfehler bei dem Titelkampf im Schlufweg im 98, da hat Schweizer Fernsehen gesagt, wir übertragen das nicht. Und Roger Schawinski hat seine erste Sendung mit dem Tele... Wie hat das geheißen? 24, ja genau. Und ich habe gefunden, geil, oder? Immer Medien wenigstens. Mhm. Und wir haben vom Datum her nicht gewusst, dass das zweitletzte Formel-1-Rennen am gleichen Sonntag ist und es derweg spannend ist und zwischen ihnen nachher eine Stunde und dann mein Boxkampf. Mhm. In der Halle waren 800 Leute und am Fernsehen über 1 Million. Mhm. Und wir hätten nur 3'000 Leute in der Halle gebraucht, um einen 100er verdienen, dann hätten wir Plus gemacht. Und einfach, dort haben wir wirklich einfach so... Es sind immer so Sachen passiert, die du vorher nicht hast können wissen.
Ja, das ist auch ein bisschen Glück dazu
gehört. Wenn einer nichts riskiert, dann hat er ein langweiliges Leben und stirbt irgendwann. Und alles andere bringst du wieder in Ordnung.
Und dann hast du so eine Geschichte in der Zeit gegeben, überschuldet, kein Geld mehr auf dem Konto, muss das Familienhaus zwangsversteigern und so weiter und so fort. Wie
ist es? Gut, weißt du, Sepp ist vielleicht eine andere Geschichte. Ich habe immer offen kommuniziert. Mhm. Das hätte man hier vielleicht nicht sollen. Ich habe einen Blick gesagt, ich brauche die 250'000 Stutz. Und jetzt hat gerade GC und Luzern haben Investoren gefunden für viel Geld, die das wieder refinanzieren. Mhm. Da könnte man doch im Boxen einfach einen finden, der sagt, ich investiere dich und hol das wieder raus. Weil das ist ja easy machbar im Boxen. Oder wenn einer ein bisschen Geschäftsmann ist. Und dann hat der Blick aber gefunden, es gäbe viel die bessere Geschichte, wenn wir eine Tränendrüsen-Geschichte machen, weil ich so eine herzige Familie habe, weil die ganze Schweiz mich gern hat. Und dann gesagt, weißt du, 100'000 Zehnernoten sind mehr wieder die 250'000. Und ich fand, ja, ihr wisst das besser, wieso nicht, oder? Mhm. Und die sind alle, das war ja lieb gemeint gewesen. Dann war immer am nächsten Tag, am 12. bis am 1. ist die Telefonstunde, wo die Leute dann können anrufen. Und dann haben dort Leute angerufen und fluchen sie, faulen sich, sie Schafsäckel, schaffen sie mal. Und die beim Blick und alle sind kreidebleich geworden, weil mit dem einfach niemand gerechnet hat. Und da hast du irgendwie gemerkt, wie das Thema Geld und Schulden in der Schweiz einfach nicht drüber darfst reden.
Mhm. Ist da überhaupt etwas zusammengekommen?
Ja, ich glaube 56'000 oder irgendwie so.
Und die hast du nicht
alles bekommen? Alles von Leuten, die selber nichts haben. Weißt? Es ist ein crazy. Einziger dabei gewesen, wo mir 10 Mil geschickt hat und gesagt hat, meine blöden Kinder haben eh schon genug. Ein Pfiffleiber von einem Rollstuhlfahrer und Zehnernötchen aus dem Altersheim. Einfach wirklich, es ist dann meistens die Solidarität von denen, die sowieso schon nichts haben.
Aber das einfach so wegzustecken, du sagst jetzt so locker, ich bereue nichts, es ist alles cool, alles gut.
Nein,
ich
bereue das nicht, ist schon
etwas Böses. Aber das ist etwas, wo schon, gell, wenn es dann nur deine Familie betrifft und es dir finanziell schlecht geht und du hast das Gefühl, hey, du bist für mich ein Sportstar in der Schweiz. Du hast uns Teenies damals, die sich für Boxen begeistert haben, du hast uns krasse Stunden geschenkt vom Fernsehen. Absolut. Du hast deinen Körper geopfert für das, dass wir Entertainment geniessen können. Beim Roger Federer genau das Gleiche.
Also, ja, natürlich. Ich bin ein Held gewesen.
Bist ein Held
und habe mich freiwillig vom Sockel gestürzt, indem ich über die Schulden geredet habe. Vom nächsten Tag an sind meine Kinder alle in der Schule gemobbt worden. Die mussten zum Psychologen. Es war wirklich grauenhaft. Mm. Du hast Geschichten gehört von Erstklässlern, wo die Eltern zuhause am Tisch reden. Die könnten das gar nicht wissen. Oder? Und sie sind aber aus dem raus heute so stark, wie sie sind. Weißt, es hat ja immer zwei Seiten beides, oder?
Das schon, aber machst du nicht einmal selber Vorwürfe und sagst, ich hätte mich lieber vor die Kinder angestellt oder wäre lieber nicht an die Öffentlichkeit?
Gut, ich habe ja, eigentlich war der Gedanke ein guter gewesen, den wir hatten, mit dem Investor suchen.
Aber das war ein bisschen absehbar gewesen, auch so ein bisschen mit den Medienerfahrungen, die du damals schon gehabt hast, dass das...
Hätte ich nie das gedacht. Nicht. Hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, wieso nicht?
Ja.
Ich hätte lieber das andere gehabt, aber ich konnte es auch nicht bestimmen am Schluss, oder? Mhm. Sie haben ja gesagt, wir machen das so. Und ich hatte ein das Gefühl, wahrscheinlich wissen die das besser als ich.
Und bist du dort am Blick nicht hässig jetzt im Nachhinein? Oder?
Nein, nicht. Die sind ja selber verschrocken. Mhm. Die Idee war gut gemeint.
Hat es sonst noch etwas gegeben in den Medien, wo du, wenn du jetzt zurückschaust und sagst, das hätte so überhaupt nicht gestimmt, mit dem hätte ich schon lange mal aufräumen wollen? Das
meiste nie gestimmt. Also. Aber hey, weißt du, ich traue an nichts nach. Es ist passiert, was passiert ist. Aha. Was soll's?
Ja, ich habe mit sehr vielen Menschen zu, die in der Öffentlichkeit tätig sind. Ich zähle mich da wahrscheinlich dazu, weil ich weiss genau, wenn, da irgendeine Geschichte, und ich habe auch schon zwei, drei Geschichten gehabt, in verschiedensten Portalen, wenn ich so gesagt habe, das muss jetzt, das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht geil. An dem will ich nagen, wenn das so kommt. Ich will mich auch gar nicht müssen rechtfertigen, oder ich finde das auch überhaupt nicht fair. Das ist nicht den Tatsachen entsprechend. Und du steckst das so locker weg, easy peasy.
Ja, alles scheißegal. Immer. Wirklich, ja.
Auch wenn du weißt, das
für mich ist gestern gewesen, und heute
und
ist heute.
Und deine Kinder auch nicht runtergelitten unter diesen Sachen?
Nicht wirklich. Es war einfach da in scheiß Zeit gewesen, ein Jahr lang, und dann ist das schon vergessen gewesen.
Wie hast du dich dann aus diesen scheiß Zeiten wieder rausgeholt?
Ja, eigentlich dann schon halt erst später wirklich, oder? Wo ich dann, wenn der mit den 700'000 ist, erst nachher gekommen, oder? Und auch nachher, es hat immer wieder Schuldengeschichten gegeben, dann, aber ich habe dann, als ich mit dem Network-Marketing angefangen habe, habe ich gewusst, das ist Fleiss, braucht Fleissig, Fleissig und mutig muss sein.
Und das machst du heutzutage?
Ja, ich kann leben von dem.
Was kommt mir bei dir rüber?
Ich habe Naturprodukte für Energie, für Gesundheit, für Darmgesundheit, Stoffwechselsachen. Also eigentlich so, einfach, dass du gesund bleibst, wie ich. Dass du nicht, die meisten Leute sind nicht fit und nicht gesund. Oder? Mhm. Und ich habe noch eine Linie, die Schmerzen wegmacht mit wie sagt man, Quantenphysik. Mhm. So Spray und Roller.
Also das sind jetzt genau die... Also ich glaube dir das zu 100%, ich will dir überhaupt nicht zunächst, aber es sind genau die Sachen, die man nachher irgendwo in einem Doc-Film liest oder hört oder sieht, dass dann irgendwann einmal, wenn dann auf dieser Seite kein Geld mehr hinfließt und man es auf dieser Seite nicht kann zurückzahlen kann, dass das Konstrukt zusammenbricht. Das
Schneeballsystem ist etwas, wo man sofort sieht, dass es ein Schneeballsystem ist.
Nein, weil man sieht es erst dann.
Es muss vorne immer Geld reinkommen, sonst kommt hinten nicht mehr raus.
Aber das sind ja die grössten, Madoff in Amerika und wie sie alle heißen, das solche Systeme auf ganz anderen Ebenen und Beträge, die wir jetzt
reden. Dort frisst Gier Hirn, oder?
Ja, das kannst du aber auch im
Kleinen. Das eine Unternehmen, das ich dort mit denen geschafft habe, die haben es seit 1903, gibt es die. Mhm. Also, wenn dort irgendetwas nicht in Ordnung wäre, hätte man das vorher schon gemerkt und nicht erst dann.
Und die Produkte konsumierst du auch
immer
selber?
Noch, ja, natürlich, klar. Mhm. Jeden Tag. Ich finde das auch wichtig. Wir wissen ja alle, dass in der Nahrung nicht mehr das drin hat, wo man sollte zu. Es ist ja nur eine Kleinigkeit. Du musst einfach ein paar Kapseln nehmen, um gewisse Speicher zu füllen. Mhm. Müssen das gar nicht. Du kannst auch so sein, wie du bist. Das muss jeder selber wissen.
Und dann bist du aber auch noch... im Kampfsport im weiteren Sinn tätig, bist du gerade an der Men's World gewesen. Was hast du dort genau gemacht?
Ich habe wirklich, es ist lustig, vor etwa 4 Jahren hat Bettina gesagt, das wäre noch geil, wenn du da einen Boxring drin hättest, weil es hat immer irgendwie Crossfit oder irgendetwas, haben richtig, sie so in dem Ecke hin, so einen grossen Platz, und dann habe ich die gefragt, dann haben sie gesagt, Boxen, brutal, sicher nicht, kommt nicht in Frage. Und 2 Jahre später habe ich wieder gefragt, nein, ich vergiss es, und jetzt sind sie selber auf mich zugekommen.
Ja.
Entweder haben sie vielleicht nicht gewusst, was sie machen das Jahr, oder es hat die Philosophie ein bisschen geändert. Marco, der da zuständig ist, hat gesagt, hey, du, wir finden Boxen nicht gefährlich, wenn wir es so machen, wie wir es machen. Also wir machen da keine echten Fights dort drin, sondern ein bisschen Sparring, ein bisschen Training, dass die Leute ein bisschen den Boxsport sehen und kennenlernen und mal schauen, wie viele Sachen das es da überhaupt gibt, oder? Ja, und jetzt haben wir den Ring da können aufstellen, und ich hatte noch einen Stand mit mir selber. Also ich habe ein neues Label, das heisst Champion Forever, wo ich einfach alles drunter habe, was mich selber ausmacht. Yes. Wie gesagt, die gesunden Körper, keine Schmerzen, einen guten Geist. Ja. Ich verkaufe dort meine Online-Coachings und ja, mich selber einfach. Und das ist wirklich... einfach eine geile Geschichte, dass wir das machen können.
Ich meine, der Boxsport ist auch seit deiner grossen Zeit und seit dieser Klitschko-Zeit und Holyfield- und Tyson-Zeit, Mayweather-Zeit, eigentlich recht kaputt gegangen. Wegen eben all diesen Business-Leuten im Hintergrund, Kaution und geschobene Kämpfe und 70 verschiedene Verbände, und niemand hat gewusst, wo an Weg. Es haben auch nie die Besten gegeneinander gekämpft, weil jeder von seinem Verband hat immer den Besten bei sich will. Das ändert sich jetzt lustigerweise. Und ich weiß nicht, inwiefern du das miterlebst mit diesen Influencer-Boxing-Match, wo stattfindet. Schon in Deutschland da die Influencer und die TikTok-Vollidioten, die aufeinander losgehen, wo wirklich nicht mehr als 3 Hirnzellen im Kopf haben, wenn mich fragst. Aber in Amerika sieht das ganz anders aus, wenn ein Jake Paul, vielleicht der Influencer schlechte, sich tatsächlich ernsthaft zum Boxer will ausbilden lassen und sich ein ganzes Camp zusammenbaut mit den Millionen, die er hat, der Boxsport auch wieder ins Zentrum der Geschichte rückt und auch Female Boxing, also auch die Frauenkämpfe vorantreibt und dort wirklich die Besten in den Ring hineinholt und jetzt selber gegen Anthony Joshua zum Beispiel antritt. Was haltest du von dieser ganzen Entwicklung?
Ich habe das von Anfang an extrem mutig und extrem cool gefunden. Und ich meine, es muss ja keiner zuschauen, der nicht will, oder? Und der Jake Paul wird immer besser, gell? Der trainiert ja auch wirklich extrem viel. Er ist ein Vogel, was er alles sonst alles noch macht, Wrestling und weiß ich was. Aber ich bin beeindruckt, was man kann machen, wenn man Geld hat und weiß, was man will machen. Mhm. Weil der trainiert seit jetzt glaube 5-6 Jahren boxt er und er wird immer besser und besser und besser. Der Joshua ist jetzt einfach vielleicht der Nummer zu gross und zu gut gewesen, weißt du? An der Weltspitze ist die Luft dann schon gleich extrem dünn. Aber nur schon, dass er sich überhaupt getraut hat, das zu machen. Ich meine, er hat ja fürchterlich ausgesehen nachher, oder?
Aber er hat den Kiefer gebrochen.
Ja, er hätte dann auch treffen umgekehrt, oder?
Ja, ja, gell?
Boxen ist gefährlich für beide.
Aber das einfach so, wie es viele, oder ich es jetzt mit dem deutschen Beispiel gemacht habe, ich gesagt, die haben eh nicht. Das gibt es natürlich in Amerika auch, oder? Der wird denunziert und so sauer gemacht. Und der YouTuber, der geht boxen. Aber er ist ein richtiger Boxer und er ist ein Top-Athlet.
Ich finde ihn extrem stark.
Und es hat einen Mehrwert für das?
Wenn er noch würde jetzt noch mal 5 Jahre weiter boxen, kann er wirklich Weltmeister werden, weil er wird immer besser.
Und er müsste nicht, was haben die kassiert für diesen Kampf? Ah.
30, er hat glaube 30 Millionen bekommen, der Joshua glaube 70. Ja. Weil einfach die Saudis bei diesen Spielen Geld rollen und... Das ist gut und schlecht, oder? Für den Boxsport ist es sicher gut, weil einfach so viel möglich ist, wo nie stattgefunden hat. Gerade wo du jetzt sagst, von so Kämpfen, wo wirklich die Besten gegeneinander boxen. Ja. Ich meine, bei Musik siehst du das. Musik, Fury und all die Kämpfe, die würde es nicht geben, wenn nicht so viel Geld auf dem Tisch wäre.
Ist dir der Boxsport noch näher am Herzen? Also verfolgst du es auch noch, was im Moment
natürlich,
passiert?
Ja, natürlich, klar. Ja, ja, aber einfach, weißt du, so... Ich die wichtigsten Sachen. Wirklich, Leute, die ich kenne natürlich noch, wenn ich, was der Klitschko, wenn es wirklich ein Comeback machen würde, würde ich sogar schauen. Oder? Ja. Aber einfach sind die Sachen und sonst die, die ich kenne in der Schweiz, wenn der Penya boxt. Oder, aber es gibt ja nicht wirklich viel. Oder?
Eben,
bei uns wird halt nicht viel übertragen.
Der Boxsport, wo steht der heute in der Schweiz?
Sehr viel weiter unten wieder vor mir. Also. Ja. Ich bin schon ein bisschen traurig. Ich habe eigentlich gemeint, ich hätte hier mehr auslösen können. Wenn ich jetzt aber festgestellt habe, gerade weil du von der Men's World redest, oder? Ich habe ja dort über den Zürcher Boxverband, die haben 25 Vereine, die ihnen angeschlossen sind, das Programm gefühlt, dass alle 2 Stunden ein anderer Verein irgendwo etwas macht. Und es hat extrem Zulauf im Moment. Boxclub Schaffhausen hat mir gesagt, wir haben so viele Mitglieder, wir können gar keine mehr brauchen, wir müssen jetzt schon Leute abweisen, wir können nicht auch noch kommen.
Der Grund für das ist das wegen einem Influencer-Mensch?
Vielleicht schon, ja.
Das gibt es generell.
Weißt du, Boxen ist geil. Ja. Du musst ja nicht gegen jemanden boxen, sondern einfach einen Sandsack in die Luft, dich selber fordern, dich selber besiegen, du bist ja so stolz nachher. Und das ist ja sinnvoll für jeden eigentlich,
oder? Es soll jeder mal Boxhandschuhe anlegen und 30 Sekunden geben. Wenn man den Boxhandschuh...
Ein Sandsack-Kanal.
Ja, dann bist du fertig nachher. Ja, 30 Sekunden, bist du fertig.
Ja.
Geschweige denn 10 Runden oder 3 Minuten in einem Ring gegen einen Typ, der dich versucht, runterzunagen. Es ist ein unglaublicher Sportart. Und darum habe ich so viel Respekt für dich überhaupt, sich in das reinzuwagen und sage, ich mache das dann noch zum Beruf.
Ja, es ist einfach dumm gelaufen und ich habe dann irgendwann gefunden, je dümmer das läuft, desto mehr motiviert mich das, zu zeigen, dass es eben gleich möglich ist.
Aber wenn es bei dir so dumm gelaufen ist, wie willst du dann Kids motivieren oder sagen, hey, geh trotzdem mit dem Sport rein und es kann...
Ja, weißt, ich kann nicht, wenn ich natürlich heute kann machen kann, ich kann jedem das abkürzen, was ich alles haben müssen erleben. Ich mache das auch viel. Ich helfe jungen Boxern oder talentierten Boxern, jemanden kennenzulernen, der gerade schon 2 Jahre weiter sind, als wenn sie x Erfahrungen machen und das Risiko eingehen, dass sie gar nicht dort ankommen. Das ist schon das, was ich kann, Menschen zusammenbringen.
Das letzte Mal, wo Boxen in der Schweiz so richtig gross in der Schlagzeile war, war wegen Brian Keller. Fällt mir jetzt gerade ein.
Ja, immer noch, ja, na klar.
Was sagst du zu ihm?
Mann, es ist für mich schwierig, etwas über zu ihm zu sagen. Gell? Er wollte einfach das machen, was er macht, wir sind eigentlich auch Influencer-Kämpfe, oder? Ich glaube, so, ich weiss vom Schweizer Boxverband, dass sie mir mal angeboten hätten, den Amateurlizenz zu lösen. Ja. Schweizer Meister wäre ja schnell mit seiner Größe und ein bisschen Boxen kann er schon, oder? Aber das will er gar nicht. Er will ein Stasi gerade von Anfang an. Und das ist sein Weg. Und
also ist das eigentlich gar nicht möglich, so im richtigen Boxsport, im authentischen Boxsport, das zu erreichen, was er eigentlich davor hat?
Nein, er kommt ja gar nie in eine Profilizenz über. Richtig, bei einem richtigen Verband. Ich meine, das ist eigentlich
aber
schade.
Aber du meinst, er könnte das? Und er könnte Schweizer Meister werden in seiner
Gewissen? Schweizer Meister bist du ja noch schnell. Es hat ja gar keinen. Im Schwergewicht ja. sind sie froh, wenn sie Zweiter sind am Finale, oder?
Aber jetzt so einen unter deine Fittiche zu nehmen, das wäre doch irgendwie noch spannend.
Nee. Ich bin nie der Trainertyp gewesen, einen Weg nicht. Nein, das hat mich nie interessiert. Da musst du ein Idealist sein.
Was sind deine Hobbys? Was macht dir am meisten Freude, so, wenn der Stefan Ange mal sein Marketing auf die Seite kann tun, vielleicht mal nicht mit seinen Enkeln spielt und für sich mal einfach ein bisschen Zeit hat?
Also ich abgesehen davon, dass ich zweimal in der Woche wirklich liebe, ins Boxtraining zu gehen mit meinem besten Freund zusammen. Ich lese gern, ich reise gern, ich lasse gern Podcasts. wir haben auch vor, selber einen zu machen, Bettina und ich. Das ist alles schon ziemlich weit. Und ich habe mich eigentlich immer weiterentwickelt. Weißt? Mein ganzes Leben ist Persönlichkeitsentwicklung ist mir wichtig. Ich liebe esoterische Sachen, weil ich so viel in meinem Leben habe können erfahren, wo halt nicht so ist, wie man uns beibringt, dass es so ist. Und mein Leben ist durchaus spannend.
Die Begegnung zum Schluss nimmt mich noch extrem wunder. Das hat mich jetzt die ganze Zeit so gruselt. Wo du gesagt hast, du hast auch kürzlich möglicherweise deinen Vater oder deinen Bruder kennengelernt.
Nein, nicht meinen Bruder. Man hat auch nicht gewusst, wer der richtige Vater ist, ob er oder sein Zwillingsbruder.
Okay, verstehe.
Der eine hat den anderen geschickt, oder?
Ja.
Und am Schluss war es dann nicht vom Test her, oder?
Wer hat wer geschickt? Da komme ich nicht
der, der hätte können, der Vater sein können, beim Vaterschaftstest.
Das ist jetzt vor einem Jahr ist das zum Thema geworden?
Nur oder? Bei mir. Gar nie ist es zum Thema geworden. Ich wollte wissen, was steht in diesen Akten rein, über meine wirkliche Zeugung.
Wann ist deine Mutter verstorben?
Vor 5 Jahren.
Und dann hast du dich angefangen...
Ja, ein Jahr später oder 2 habe ich gefunden, weißt du, jetzt gehe ich das mal abklären, dann hat sich das für immer erledigt noch.
Also irgendwo durch, weil du spielst das ein bisschen weg, aber irgendwo durch interessiert sich schon. Es
ich bin dann da irgendwo... und dann haben die im Staatsarchiv gesagt, gell, sie, wir hätten da noch ein Nasentuchli, wenn sie im Fall brüllen müssen. Habe ich gesagt, was brüllen? Ich musste lachen dorthin. Ja. Habe ich eine Frechheit gefunden, wie man früher noch mit Menschen umgegangen ist. Weißt du, in diesen Protokollen, ich habe es noch handgeschrieben, oder? Und dann habe ich denen mal angerufen und habe die kennengelernt, die Familie, total lässige 2 Girls und einen Bruder. Das wären vermutlich meine Stiefbrüder oder Brüder, wenn die da geheiratet hätten, was auch immer. Und dann bin ich dann einmal noch mal mit dem Vater dort, Vater in Anführungszeichen, gegessen, aber er kann sich nicht erinnern, er weiß es auch nicht mehr so genau. Und laut den Akten ist es aber der Mann gewesen, und der Zwillingsbrüder oder einfach ein von beiden. Und weil es Zwillinge sie sind, hat man nicht können beweisen oder herausfinden, wer.
Okay.
Da hat es eine gesetzliche Klausel gegeben.
Du bist mit einem von diesen Zwillingen, wo der eine davon könnte ein Vater sein, bist du zu Nacht essen.
Ja, genau.
Wie ist denn die Kontaktaufnahme? Ich meine, das muss ja auch speziell
sein. Ich habe denen angeschaut. Nein, nicht.
Das ist crazy, wie du das so
nüchtern... Für meine vermeintliche Schwester dort ist natürlich ein Schock gewesen.
Und dann ruft noch Stefan Anger an, den man ja kennt in der Schweiz.
Zuerst hat sie gelacht, hat sie gesagt, sicher nicht.
Ja.
Ist ja logisch, oder? Aber hey, das ist ein Thema, wo ich auch nicht... Was muss denn dann die grosse Glocke? Okay. Es wird jetzt vielleicht sich irgendjemand melden wegen, aber mich interessiert das gar nicht gross, darüber zu reden.
Okay.
Es war lässig gewesen, dass ich es jetzt auflösen am Schluss, über mir niemals über das Gedanken machen. Ist auch ein netter Mann und eine lässige Familie, aber ja.
Also hat es dort wie nicht am Schluss ich bin dein Vater und schön haben wir zusammen zu Nacht gegessen.
Nein, er kann sich gar wirklich nicht erinnern.
Okay.
Gut, das ist okay, weißt du, und man müsste, wenn man jetzt würde wollen, mit dem heutigen Gesetz, könnte man eine Spermaprobe abgeben. Ja. Das Gefühl, ich würde das in einem Es ist schon 83 oder keine Ahnung.
Ja, klar.
Ich würde das nicht zumuten, wirklich nicht. Oder?
Nein, aber wenn
das ist mir auch nicht wichtig.
Okay,
ich finde es schön, dass ich die Familie jetzt kennengelernt habe und auch die Geschwister. Und wir denken, wir werden uns einmal im Jahr sicher mal treffen. Okay. Und das ist lässig.
Gut, das schließen wir jetzt ab, das Thema.
Ja,
das ist, du willst nicht darüber reden. Dann, let's move on.
Ach gut, ich will nicht darüber, aber es bringt nichts. Es ist alles gut.
Mich fasziniert es einfach, weil ich wäre ganz anders als
du. Mein Papi lebt ja auch noch und der muss das gar nicht wissen.
Ja.
Der weiß das nicht, dem sage ich das auch nicht, der lässt da keinen Podcast. Also.
Okay.
Alles gut.
Nein, ich finde es einfach speziell, wie andere Menschen mit solchen Situationen. Ich weiss, wenn ich in deine Schuhe stecken würde, würde ich das ganz anders. Es wäre für mich eine ultra emotionale Angelegenheit. Ich weiss auch nicht, wie genau dass ich damit würde umgehen würde. So wie ich mich kenne und auch die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren so ein bisschen durchgemacht habe. Ich würde stundenlang würde ich dort recherchieren, ich würde im Archiv übernachten. Ich bräuchte wahrscheinlich auch die Nasentücher, die es dort zur Verfügung gestellt hat. Es ist einfach nur darum hat es mich so fasziniert.
Ich bin der Typ, wo mich, ich schütze mich immer schon mal im Vornherein ein bisschen aus meiner Boxer-Naturelle raus. Egal wie es kommt, mich haut es nicht um. Das ist so eine gute Lebenseinstellung, die ich habe, egal was kommt.
Das heisst auch vor allem, wo die Zukunft noch bringt.
Alles okay.
Schicksal.
Alles gut. Ich bin für alles selber verantwortlich. Also,
ich mache
so viele
so.
Geile Sachen. Und wir haben jetzt gerade gebaut. 5 Wohnungen, Bettina und ich, mit dem Geld von Network Marketing, weil wir halt gut geschafft haben, unter anderem, oder?
Ja, und Immobilien investieren ist immer sehr gescheite
Angelegenheit. Ja, und wer baut heute für 10 Millionen, oder? Das ist schon etwas, was auch nicht jeder machen kann.
Cool.
Da bin ich stolz drauf und es ist einfach ein Risiko, wo du eingehst und dann ziehst du es durch und am Schluss schaust du, wie es rauskommt. Und dann, wenn es vorbei ist, dann suchst du die nächste Aufgabe. Es wird noch vieles kommen, was spannend ist in meinem Leben.
Und eben das, so das Älterwerden, nicht mehr die Power haben, wo du hast, die physische
wieder mehr. Ich habe es gemerkt bei Champion der Champions, wo ich den Girls wollte, die Taschen dort steigen auftragen, die sind so schwer gewesen. Da habe ich dann oben wirklich gemerkt, hey, du bist glaube ich nicht mehr 35, wo das nachher locker gemacht hat. Aber das ist übrigens auch eine ganz geile Geschichte.
Das hat man dir auch angemerkt, wenn man das geschaut hat. Kann man auch auf SRF streamen.
Ich bin als Ersatzkandidat eingesprungen. Weißt
du, 3 Wochen vorher?
Nein, der Stucki hat den Bandscheibenvorfall gehabt. Der wäre für die erste Staffel schon gewesen. Und für das, dass ich als einziger null trainiert habe, wie es am letzten Dings dabei ist, fantastisch.
Aber dort ist es auch recht emotional zu und her gegangen, in diesen Gesprächen.
Das war wunderschön gewesen. Wir sind ganz allein in dieser Villa gewesen, weißt, ohne einen Journalist, ganz allein. Die sind nur für die Sofa-Gespräche und wir sind sonst immer 24 Stunden allein gewesen. Ja. Und die Sofa-Gespräche sind pro Sportler manchmal 2 Stunden gegangen. Mhm. Also am Schluss ist es zusammengeschnitten im Fernsehen, 7 Minuten, ist immer noch spannend. Aber wir haben natürlich viel mehr miteinander können reden und respektierst dich natürlich schon. Als an der Spitze geht es allen gleich. Mhm. Das ist ja bei euch, du kennst das. Mhm. Das ist, ob im Beruf oder im Sport, das ist eine harte Arbeit und eine Leistung, die man muss anerkennen muss.
Ja, was sind denn so deine Träume und deine Wünsche und deine Ziele für die Zukunft, wenn du das alles so relativ aus deiner Mitte aus locker nüchtern kannst betrachten?
Ich will noch viel Reisesachen machen. Ich will in Dubai ein Second Home haben für über den Winter, weil mir schießt die Kälte an. Da. Wir sind viele Sachen am Anschauen und am Planen und mal schauen, was am Schluss ist. Ich finde Dubai ein guter Hub, weil du überall schnell bist, oder? Bist schnell in Thailand, bist schnell auf den Malediven, bist schnell wieder daheim. Ich meine, logisch, jetzt haben wir so ein schönes Zuhause. Ich will nie weg von der Schweiz, das will ich nie. Aber ich will einfach ein bisschen flexibler sein in Zukunft und können sagen, weißt du was, es stinkt mir, ich fliege mal ab.
Nochmal heiraten, Bettina?
Ja, das ist ganz sicher ein Thema, das wäre ganz sicher. Aber es muss alles dann ganz genau so sein, wie ich es gerne will und das ist es noch nicht. Ich habe wirklich einen Plan für das. Und,
was fehlt dann dort noch dazu?
Ein bisschen Geld.
Aber das investierst du ja jetzt in einen Bau. Also.
Das haben wir schon, das ist alles schon verkauft. Okay. Aber ich will eine andere Geschichte bauen, aber da kann ich jetzt nicht zu viel darüber erzählen, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Sie weiss das, aber sie weiss nicht, wann ich ganz genau vorhabe.
Und mittlerweile könntest du auch nicht in den Haifen sparen, weil die so nicht mehr existiert, aber steht jetzt, glaube ich, zu einem schönen Restaurant umgebaut.
Keine Ahnung.
Vielleicht dort nochmal.
Ich weiss es wirklich nicht.
Ohne Missverständnis und nicht voll sein.
Gut, weißt du, heiraten ist noch, ich weiss gar nicht genau, ob es schlau ist, richtig zu heiraten oder einfach eine Hochzeit zu machen. Das haben wir noch nicht so ganz entschieden.
Ja, die Heiratsstrafe ist auch
geschafft. Ich weiss auch nicht, ob es... Wir entscheiden das dann miteinander. Spontan, glaube ich.
Aber wir sind jetzt auch, wie viele Jahre schon zusammen?
19 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, etwa 20.
Ich wohne jetzt seit 19 Jahren in Zöttwil an der Limmat und ist wunderschön halt geografisch, gell? Für mich perfekt. Sie der Thurgau war auch wunderschön, gewesen, aber einfach weiter weg.
Sie hat keine Kinder mitgebracht?
Mal 2.
Sie hat auch 2 Kinder mitgebracht.
2, Zarina und der Cyril, und die sind eigentlich gleich alt gewesen wie Joy und der Mel. Also ja. Von dem her ein super Pass von der Altersklasse her, vom Kennenlernen hier. Die sind gut
gegangen. Und die kommen alle gut zu schlagen miteinander? Haben die Kontakt miteinander?
Ja, so wenig, weil halt ja. Sie zwei da sind da unten und meine Kinder sind in Kreuzlingen und der Mel ist in, oben an Basel im Solothurn.
Die ganz grosse Patchwork-Weihnacht oder so gibt es nie, wo alle wirklich mal zusammenkommen.
Wir haben jetzt gerade Enkel-Weihnacht gehabt, ja. am 28. Dezember, mhm. wo wirklich 17 Stück an unserem Stubentisch gesessen sind. Mhm. Und sogar noch das eine Mädchen, die Elena, ist am Tag vorher hat sie das Gestell umgetan und ist ihr ein Zeug auf den Kopf gehalten und die hat dann ins Spital müssen auf einen Untersuch mit ihrer Mami. Die zwei sind nicht gekommen. Oh je, wenn wir alle wären, wären wir 19.
Also bei der Hochzeit, Steff und Bettino wären dann alle anwesend eigentlich, oder?
Ja, logisch. Klar. Nein, sie haben es gut miteinander, aber sie haben nicht sehr viel miteinander Kontakt. Wenn sie einander gesehen haben, haben alle Freude. Wir sind früher, haben wir es viel mitgenommen auf die Reise. Weißt, mit Network Marketing gehst du auch und reisen und qualifizierst dich ja immer für Reisen. Ich habe die ganze Welt gesehen durch das. Das ist wunderschön, immer kostenlos. Die schönste Hotel.
Das klingt irgendwie einfach...
Du hast ein Vorurteil, glaube ich.
Ich sehe einfach die Handschellen.
Nein.
Aber zum Glück bist du genug stark, dass du dich da so befreit. Und das ist vielleicht ein schönes Bild, weil egal welche Krise das dir entgegengeschossen worden ist und hast viel Scheiß müssen über dich ergehen lassen, für das, dass du eigentlich wirklich ein Sporthero bist. Gott, erzähl ich nochmal in dieser Schweiz.
Danke,
und mit zu dir einfach so raufschauen und sagen, es ist einfach geil, was du alles angeschmiert
hast. Ich finde es auch schön, dass die Leute Champ sagen zu mir. Ich habe Freude, jeder, der das sagt, hey Champ, wie geht's? Sie kennen mich gar nicht. Kommen da und sagen, darf ich mal die Hand schütteln? Oder weißt du, was auch noch faszinierend ist? Heute ist ja immer das Wort Influencer.
Mhm.
Und du hast keine Ahnung, wie viele Menschen du, jeder influenzt.
Mhm.
Jeden Tag, immer. Mhm. Ich habe zum Teil Kinder, die mit meinen Kindern in die Schule gegangen sind, wo mir dann irgendwann, ich habe mal vielleicht gratuliert zum 20. Geburtstag oder zum Hochzeug, weißt du, wenn du da ohne gewesen wärst und das nicht gemacht hättest, hätte ich nie den Mut gehabt später. Das ist so cool, das ist so ein gutes Gefühl, weißt du, wenn du weißt, ich bin ein Vorbild in vielen Sachen und ich bin ein Mutmacher für Menschen. Und das macht mich wirklich stolz. Das ist richtig geil.
Was für ein schönes Schlusswort. Und weißt du, was nicht passender könnte sein? Ich habe eine Mahlzeit, die ich natürlich allen schenke, wie du weißt, im Podcast am Schluss auch dir. Und ich nenne das tatsächlich, seit ich das esse, seit sehr, sehr vielen Jahren, nenne ich das «The Champions Dinner».
Ja, das Spaghetti könnte ja nicht perfekter passen.
Mit Ketchup und Käse.
Viele
Dank. Ich weiss nicht, ob du schon mal probiert hast, wenn nicht. Bitte also, tu es und denk an mich.
Mein Schatz ist Koch. Sie hat 10 Jahre Kochschule gehabt und ich bin wirklich beglückt, dass ich da ein wunderbares Menü wird überkommen.
Ich weiß einfach immer, wenn ich so ein bisschen Gäste habe mit italienischen Wurzeln, die fahren überhaupt nicht drauf ab. Oder du, ja, gell, kannst du dir vorstellen, die reagieren. Aber ich hoffe, dass du das dann irgendwann mal so, dass da in die Taschen rein, dass ihr das mal konsumiert. Cool. Vielleicht wird das ja
weiss,
der Midnight Snack nach der Hochzeit.
Also dann, bis dann müsste ich es aber wahrscheinlich noch eine Weile behalten.
Champ,
danke viel mal, dass ich da sein durfte.
Und alles Gute dir.
Gleichfalls.